liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist Ihr Pfarrer Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer in Wistelbach, Niederösterreich. Und ja, ich habe so ein bisschen mir gedacht, in ganz lockerer Folge, dass ich etwas mache zum Gedenkjahr 1914, Erster Weltkrieg. Einfach aus dem Grund, dass mein Vater ja noch als Jahrgang 1896 kaiserlicher Offizier war, also richtig Berufsoffizier, hat das richtig gelernt, war also der sozusagen modernst Ausgebildete aus der Kadettenanstalt heraus. Und ich bin aufgewachsen mit ganz, ganz vielen Erzählungen. Auch natürlich, wir waren jetzt am Sonntag auf der Schallerburg und haben uns dort die große 1914, 1918 Erste Weltkrieg Ausstellung angeschaut. Und bin jetzt schon zum zweiten Mal durchgegangen. Ein ganz arges Gefühl eigentlich für mich, nicht? Auf der einen Seite die ganzen vielen, vielen, vielen persönlichen Schilderungen des Vaters zu hören, auf der anderen Seite diese Dinge zu sehen. Ja, wenn Sie das irgendwie interessiert, hören Sie einfach zu. Also gut, wir haben jetzt das Jahr 1914. Der Vater schließt die Kadettenschule in Marburg, heutiges Maribor, ab und rutscht durch. Habe schon erwähnt, in seinem Schülerbeschreibungsbogen drinnen die Kurzcharakteristik: begabt, aber minder fleißig, schließt ab. Also die Lehrer lassen ihn durch, weil er also in der Schussprüfung komplett durchgefallen ist. Da habe ich eben noch die Schusskarte im Kriegsarchiv drinnen gefunden. Und er schließt ab mit, wenn ich mich nicht täusche, 1,68 und irgendwas um die 40 Kilo. Das heißt, er konnte das Gewehr nicht heben. Er konnte stehend, er hatte absolut keine Chance, diese Schussdingste hier zu erwischen, aus dem einfachen Grund, weil er unterernährt war. War absolut total unterernährt bis zum Letzten. Die Versorgung schon selbst der Kadetten, und dort waren ja auch viele, viele, viele Söhne aus adeligen Familien, war so absolut unfassbar katastrophal. Man hat nicht darauf geachtet, dass die Leute wenigstens einfachste Dinge bekommen, dass selbst junge Offiziere unterernährte Kinder waren. Es gibt ein Foto von ihm, ich habe ziemlich viele Fotos, aber auch sein Zöglingsbuch, wo sehr viele Fotos eingeklebt sind. Wenn ich den Burm anschaue, da mit seinen 18 Jahren, da natürlich schon in der Leutnantsuniform drinnen, furchtbar. Also wenn du heute in ein Gymnasium gehst, ja, sowas siehst eh kaum, und wenn, dann werden wahrscheinlich die ganzen Lehrer schon irgendwie Alarm schlagen. Ja, 18 wird heute entsprechen von der, ja, ganz an schlanken, klaren 15-Jährigen. Die Leute sind heutzutage natürlich alle gut genährt. Damals schlecht. Gut, er kommt dann sofort zum KNK-Regiment Nummer 3, dem mährischen Regiment. Dieses mährische Regiment hieß also einfach mal so, weil die so vor ein paar hundert Jahren mährische Soldaten hatte, war also eines der Regimente, die weit verstreut waren. Es war zwar ein Regiment, es hatte aber ganz viele verschiedene Garnisonsorte, witzigerweise. Kommt dann natürlich an die Front und kommt gleich einmal nach Galizien. Seine Schilderung des ersten Gefechts war unfassbar, obwohl er also sozusagen ja, der modernste ausgebildete Offizier war, hatten die absolut keine Ausbildung in irgendetwas, was man heutzutage als einfachstes im Grundwehrdienst beim Bundesheer, der deutsche Deutschland draußen, Schweiz, lernt. Nein, die sind wie zu Napoleons Zeit mit aufgepflanztem Bajonett auf eine gegnerische Stellung zugegangen in Schützenlinie. Er vorne in der rechten Hand einen Säbel, in der linken eine Pistole, und sind natürlich nicht weitergekommen. Bereits in seinem ersten Gefecht hat er erzählt, ein ganz furchtbares Erlebnis. Das war alles völlig irre. Also er hat dauernd, die jungen Offiziere mussten dauernd schreien, die Leutnants, Oberleutnants, die ihre Leute da ins Gefecht geführt haben, nicht vorprellen, weil die Leute natürlich laufen wollten, auf die gegnerische Stellung zulaufen wollten, wenigstens. Nein, die mussten gehen in geschlossener Schützenlinie. Und er dreht sich, also wendet sich über die Schulter zurück, um das zu schreien, nicht vorprellen. Und in dem Moment reißt einem seiner Leute eine Granate den Kopf weg und irgendwie mechanisch geht er noch einen Schritt weiter. Das war der Beginn des Ersten Weltkriegs. Völlig unausgebildete Leute. Die Leute hatten keine Spaten, um sich eingraben zu können. Erst im Jahr 1914 wurde das Regiment bereits an der Front stehend mit Spaten ausgestattet. Zuerst einmal bekam nur jeder Zweite einen und pro Zug gab es nur einen Pickel. Die Leute haben an der Front furchtbarst gestritten um die Spaten, weil sie sich natürlich eingraben wollten. Die sind dann recht fest von den Russen erschossen worden, währenddem sie gerauft haben miteinander, um den Spaten zu bekommen. Unfassbarste, unvorstellbarste Zustände. Erst im Jahr 1915 haben sie dann wenigstens alle Spaten gehabt und konnten dann eben beginnen, sich einzugraben, konnten beginnen, irgendetwas zu tun, dass sie irgendeinen Schutz bekommen. Man hatte die Offiziere, die Jungen, noch immer ausgebildet, wie wenn die Zeit Napoleons mit Vorderladern wäre. Deswegen damals das stehende Gefecht, aus dem einfachen Grund, weil der Vorderlader so lang war, dass er nur stehend geladen werden konnte. Um das einmal zu erklären, man musste ja zuerst das Pulver hineinschütten, mit dem Ladestock das Pulver festdrücken, dann den Ladestock rausziehen, die Kugel hineintun, die Kugel festdrücken, dann unter Umständen noch eine Zündkapsel ins Schloss hineintun und dann konnte man schießen. Aufgrund der Tatsache, dass das Klotte und keine gezogenen Läufe waren, musste das Ganze stehend erfolgen, weil das Ding einfach so wahnsinnig lang war. Was jetzt auch dazu führte, dass er jetzt zum ersten Mal schießen konnte, nicht nur mit der Pistole, sondern als Offizier hatte er das Recht, sich eine Waffe selbst zu kaufen und konnte sich einen Stutzen kaufen, weil er damit endlich ein Gewehr hatte, das so leicht war, dass er damit überhaupt was treffen konnte. Was natürlich in Wirklichkeit auch damals schon uninteressant war, er ist aber als ganz junger Offizier dann gleich zu den Maschinengewehren gekommen, das war eben die Waffe der damaligen Zeit. Das österreichische Maschinengewehr war was besonders Feines. Alle österreichischen Zuhörer, die vielleicht jemals irgendwas mit dem Bundesheer auch heutigen zu tun gehabt haben, wissen, das Grundprinzip der österreichischen Militärausstattung, dieses selbige lautet, wir sparen. Ja, was ist ein Maschinengewehr? Ein Maschinengewehr ist ein Gewehr mit einem Gurt, wo Patronen drauf sind. Und wenn ein Schuss erfolgt, dann bedient der Rückstoß des Schusses selbst den Verschluss. Und da gibt es jetzt die verschiedensten Systeme dazu. Damals war üblich eine sogenannte Ausziehkralle, um die Patrone rauszuziehen. Das österreichische Maschinengewehr hatte eine ganz besondere Schönheit. Es hatte nur auf einer Seite eine Ausziehkralle, was dazu geführt hat, dass sich die Patrone natürlich etwas verkantet hat. Alle anderen Maschinengewehre auf der Welt hatten natürlich links und rechts eine Ausziehkralle. Österreichisches nur auf einer Seite, damit wir Sporen kennen. Was dazu geführt hat, dass der Verschluss innerhalb kürzester Zeit zu glühen begonnen hat und verlässlich das Gewehr nur 20 Schuss abgeben konnte. Danach war bereits die Gefahr, dass das Ganze natürlich steht, weil es blockiert ist, beziehungsweise es hat unglaublich zu rauchen begonnen, da ja der Verschluss geölt ist, durch die unglaubliche Hitzeentwicklung da drinnen hat es zu rauchen begonnen bis zum geht nicht mehr und war damit ein wunderbares Ziel, sowohl für Scharfschützen als auch für einen Granatwerfer. Ja, das mag Ihnen jetzt mal etwas zeigen. Es mag Ihnen zeigen, wie dieser Erste Weltkrieg aus österreichischer Sicht wirklich begonnen hat. Es war absolut nichts da. Die Wirtschaftsleistung der K&K-Monarchie war ungefähr ein Sechstel dessen des Deutschen Reichs. Es war absolut nichts vorhanden. Die Leute haben improvisieren müssen bis zum Letzten. Es gab unglaubliche Massen natürlich von Gefallenen. Noch ärger drauf waren nur die Russen. Die Russen haben wirklich, und das hat ja dann natürlich zur kommunistischen Revolution 1916 geführt, überhaupt nicht dazugelernt. Währenddem die Österreicher wenigstens dazugelernt haben, dass man sie irgendwann einmal hinlegt und Deckung sucht, was am Anfang natürlich verboten war, teilweise mit Erschießung wegen Feigheit vor dem Feind beantwortet wurde, haben die Russen absolut nicht dazugelernt. Die Russen haben bis zur Revolution immer noch Kavallerieangriffe gegen Maschinengewehrstellungen geführt, was auch laut Schilderung meines Vaters einfach unfassbar gewesen sein muss. Also die sind wirklich eine Kavallerie, wirklich eine Kavallerieattacke wie zur Zeit Napoleons und viel früher geritten. Und dann sind halt die Maschinengewehre da einmal auf Dauerfeuer geschaltet worden und haben, auch wenn sie nicht lang geschossen haben, weil dann eben der Verschluss nicht mehr funktioniert hat, hunderte von Leuten. Das muss ein Anblick gewesen sein, das kann man sich nicht vorstellen. Das kann man sich absolut nicht vorstellen. Er ist dann also aufgestiegen im Jahr 1915 zum Oberleutnant, im Jahre 1916 zum Hauptmann. Nebenbei bemerkt, gibt es keine Ernennungsurkunde. Es gibt keine Ernennungsurkunde aus dem ganz einfachen Grunde, weil diese verschwunden ist. Also, das habe ich bereits in der ersten Folge gesagt, sein Schematismus ist nicht da, was eine Sensation ist, weil es ist eigentlich über jeden ein Schematismus da. Ich weiß, wo er ist. Er ist, das wird erst in einer viel, viel späteren Folge kommen. Ich habe in seinem Akt nur vorgefunden, kurzen Zettel, wo steht, laut eigenen Angaben im Jahr 1916 zum Hauptmann befördert. Das hat damals gereicht. Man hat damals nicht in so extremer Art und Weise auf Leuten herumgeritten, aus dem einfachen Grund, weil er natürlich auch ein Foto hatte von sich mit den drei Sternen am Kragen. Damals hat er also eine Abteilung von 6 schweren Maschinengewehren bereits kommandiert, Gott sei Dank 2 erbeutete russische, die haben nämlich wirklich geschossen. Ja, hat dann dort im Graben drinnen gelebt, hat seine Leute bis ins Letzte trainiert, war unglaublich stolz darauf, dass er in seiner gesamten Dienstzeit er bei den Leuten, die er ausgebildet hatte, er nur 3 Leute verloren hat. Aus dem einfachen Grund, weil er einfach immer nur 20 Schuss hat schießen lassen und dann waren die 3 Leute, die ein solches Maschinengewehr bedient haben, schon wieder weg. Die sind schon gerannt und bis die das Steilfeuergeschütz, das gegnerische, dorthin geschossen hat, waren die schon weg. Unglaubliches Training, man muss die Art extrem gequält haben. Ganz, ganz eindeutig muss sie extrem gequält haben, weil die Leute, das mussten das mit verbundenen Augen können. Sie mussten das Maschinengewehr mit verbundenen Augen zerlegen können und rennen können. Aber er hat keine verloren. Das ist so dahingegangen, er hat dann einmal im Jahr 1915 einen Fronturlaub bekommen, wie er zurückgekommen ist, waren die Hälfte seiner Einheit nicht mehr da, weil ein völlig unqualifizierter Reserveoffizier, der das Kommando übernommen hatte, der hat Dauerfeuer schießen lassen, dementsprechend sind Scharfschützen und Granatwerfer eingesetzt worden. Nun, wir haben dann aus dem Jahr 1916 eine tolle Erzählung, die Deutschen kommen. Die Preisen kommen und er sieht etwas, was er in seinem Leben noch nicht gesehen hat, das truppweise Vorgehen. 3 Leute gehen vor, werfen sich in den Dreck, sind in der gleichen Zeit, haben sie Deckungsfeuer durch die anderen, dann gehen wieder 3 andere vor, die anderen schießen Deckungsfeuer und so weiter und so fort und er war fasziniert. Man muss sich das vorstellen, was das wirklich für die österreichischen Soldaten geheißen hat. Es konnte niemand auch nur halbwegs mit den einfachsten Erfordernissen einer Zeit, wo es eben Maschinengewehre gibt, Hinterlader gibt, Granatwerfer gibt und umgehen. Es war absichtlich den Offizieren verboten worden, so etwas zu lernen, da seine höchste Senilität, seine allerhöchste Senilität, dieser vollkommen wahnsinnige Mörder namens Franz Josef in seiner unglaublichen Senilität, und das lesen Sie mal in der Kriegserklärung noch, schreibt, zur Verteidigung der Ehre. Man ist lieber gestorben, als dass man seine Ehre verloren hat und sie am Boden werfen, damit man nicht erschossen wird, war bereits Verlust der Ehre, und genauso sind die Offiziere ausgebildet worden. Sie waren völlig ahnungslos. Ja, es kommt das Jahr 1916. Es kommt das Jahr 1916. Und ich weiß das, das war irgendwo im Juli, denn das hat mein Vater jedes Jahr gesagt. Im Jahr 1916 steht mein Vater irgendwo in Galizien in einem Schützengraben, also das ist jetzt schon ein tiefer Laufgraben, und hört ein Schrapnell kommen. Die haben anscheinend sehr, sehr laut gepfiffen. Und das, was ist ein Schrapnell? Ein Schrapnell war eine Entwicklung des Ersten Weltkriegs. Da alle eingegraben waren in den großen Gräben, war es ja sinnlos, so auf die zu schießen, sondern man hat mit Steilfeuergeschützen geschossen. Und ein Schrapnell war etwas, wo in der Mitte eine Treibladung ist und meistens ungefähr 300 Kugeln ringsherum. Das kommt runter, explodiert noch in der Luft und lässt also nach allen Richtungen Kugeln wegspritzen, nach Möglichkeit, also im Schützengraben des Gegners drinnen. Er hört das kommen, versteckt, drückt sich noch hinein hinter eine Holzplanke. Das Ding explodiert und er kriegt 7 Kugeln auf einmal ab, davon eine quer durch den Bauch. Der Rest waren irgendwelche Splitterverletzungen. Er hatte auch an der Schulter noch so richtig das war eine tiefe Fleischwunde, ansonsten Kleinigkeiten. Hat einen Bauchschuss. Wird zum Verbandsplatz gebracht, wird dann im ersten Sanitätsplatz sofort operiert. Ich habe hier hinten eine metallene Zigarettenschachtel aus den 20er Jahren liegen. Da finden Sie drinnen eine große, runde, richtige Kugel. Das war die sie mir aus dem Bauch rausgeholt haben, an Knopf und Stoff. Das war der Rest, den sie ihm aus dem Bauch rausgeholt haben. Die Kugel tritt also vorne ein, dort wo er keinen Schutz hatte, weil er ganz hinter diese Holzplanke gekommen ist, quer durch den Bauchraum und schlägt hinten auf den Beckenknochen von innen auf. Er hatte da auch 2 Riesenlöcher drinnen, wo Stücke vom Beckenknochen gefehlt haben. Die hat man ihm rausgenommen. Und man nimmt das raus. Gleichzeitig bricht die Front zusammen. Wie es Sie nicht wundern wird, war die K&K-Armee auch vollkommen unfähig, wirklich die Truppe zu bewegen, modern. Das heißt, es war ein völliges Chaos. Die österreichische Front weicht vor den herankommenden Russen, überlegenen russischen Streitkräften zurück und er kriegt keinen Platz in einem Zug. Muss ich das vorstellen, wie diese ganze Armee funktioniert hat? Er als Offizier kann sich 2 einfache Soldaten herauslösen, die ihn auf der Bahre tragen. Sie tragen ihn immer vor der zurückweichenden Front weg, von einem Verbandsplatz zum anderen. Ein Verbandsplatz nach dem anderen ist schon in Auflösung. Alles versucht, sich vor der anrückenden Front zu retten. Er wird hineingetragen, irgendein Arzt schaut in seinen Blatt hinein und sagt, lieber Kollege, lieber Kamerad, nichts essen, nichts trinken. Das sind die ersten 3 Tage, danach weiter, das haben sie dann kapiert, nichts essen. Ist klar, beim Bauchschuss ist klar, du darfst keine Nahrung hinein, damit das nicht der Nahrungsbrei nicht aus dem Darm in die Körperhöhle auftritt. Er hat 3 Tage nichts getrunken, danach hat er was zu trinken bekommen. Und hat insgesamt 16 Tage lang nichts zu essen bekommen, weil keiner im Stand war, aufs verwundete Datum zu schauen, weil 3 Tage lang durfte man nichts essen, es hat aber jeder in seiner Panik des Weglaufens, hat sich niemand mehr die Mühe gemacht. Nach 16 Tagen ist er in Wien, er hat keinen Hunger mehr, besteht nur noch aus Haut und Knochen. Der Arzt am Kobenzl oben zwingt ihn zu essen. Wird jede Viertelstunde gezwungen, einen Löffel zu essen. Er sagt, das war eigentlich das Furchtbarste überhaupt, dass er was essen musste. Er konnte nicht mehr, er wollte nur noch schlafen. Er war also einen halben Tag oder so, bevor er verhungert wäre. Und kriegt einen Löffel und man zwingt ihn, jede Viertelstunde zuerst einmal einen Kaffeelöffel, später einen Suppenlöffel, Nahrung, zerkochte Nahrung zu sich zu nehmen und wird ganz, 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 ganz langsam geht es weiter. Ja, als er nach Monaten entlassen wird, sind seine Daten völlig andere. Er ist von 1,68 auf 1,82 gewachsen. Aus einem sehr einfachen Grund, er hat zum ersten Mal in seinem Leben eine hinreichende Ernährung bekommen. eine ziemlich unfassbare Geschichte. Er wächst sich erst mit 20 Jahren aus. Es ist ihm alles zu klein. Er kann zunächst einmal nur mit zwei Krücken fast im 90-Grad-Winkel gebogen gehen. Allerdings hat er einen sogenannten 100.000-Gulden-Schuss erhalten. Ein 100.000-Gulden-Schuss war knapp überleben, aber nicht mehr an die Front kommen. Ich werde Ihnen das nächste Mal dann weiter erzählen, was sich dann später in seinem Leben abgespielt hat. Aber ich möchte noch eine letzte Sache erzählen, weil das leider zu meinen ganz, ganz schlimmen, bösen letzten Erinnerungen meines Vaters gehört. Mein Vater war zwar irrsinnig unterernährt als Kadett, aber er hat unglaublichen Sport und Training gehabt. Er war wahnsinnig stark. Der Mensch war muskulös, kann man sich nicht vorstellen. Hat mit über 80 noch einmal was hochgehoben und weggetragen, was zwar starke junge Männer nicht heben konnten. Aber irgendwann einmal endet das. Ungefähr mit 84, da er auch sein Leben lang natürlich Rückenschmerzen hatte, weil er alles verschoben war, weil er ein Stück Beckenknochen gefehlt hat, war er nicht mehr ganz so aktiv, war er nicht mehr ganz so stark. Er hat lieber länger geschlafen, er hat sich lieber zum Lesen hingelegt, als dass er sich hinsetzt. Also wie es halt im zunehmenden Alter so ist, wenn man liegt, das tut das Kreuz weniger weh. Und das war ein bisschen ein Fehler. Er hat dann abgenommen, es haben die Muskeln abgenommen und dann ist was sehr, sehr Arges passiert, denn man hat natürlich damals auch in den Verbandsplätzen, auch danach im Spital und in der Reha beim Kobenzl, nicht alle Splitter, Knochensplitter rausbringen können und also das wirklich ordentlich sanieren können. Und dann passiert etwas, die Muskulatur wird schwächer, man nimmt ab und die Splitter beginnen zu wandern. Das hat dazu geführt, dass er plötzlich vor Schmerzen geschrien hat, bis zum geht nicht mehr. Das war jedes Mal dann, wenn einer dieser Knochensplitter einen Nerv berührt hat. Er hat unfassbare Schmerzen gehabt im Bereich der Beine dann. Das war immer wieder so ein Nadelstich. Und man ist daneben gestanden, man hat mit den Ärzten geredet und die haben gesagt, in dem Zustand, bei dem Narbengewebe, das wir da vor uns haben, da können wir nicht operieren. Also da gibt's keine Chance. Wenn wir jetzt da hineinschneiden und schauen, dass wir den Ansplitter rausholen, dann machen wir so viel mehr kaputt, als wir gut machen können. Ich möchte es einfach nur als Abschluss erzählen. Wenn jemand 1916 eine Kugel durch den Bauch kriegt, ja, und dann über 60 Jahre später die Schmerzen hat, dann kann man vielleicht eine Vorstellung davon kriegen, was Krieg ist. Und wir sollten vielleicht 100 Jahre später wirklich alles, absolut alles, wirklich absolut alles tun, damit es weder wir noch unsere Kinder erleben. Gesegneten Abend euch allen.